herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zum Bohnensack. Heute ist Felix Röser zu Gast. Felix kennt der eine oder andere von euch vermutlich durch seine Landschaftsfotografie. Und wir wollen uns heute über seine Fotografie austauschen und ein wenig drumherum plaudern über das Thema Podcast, über das Thema Menschenfotografie. Ich bin mal gespannt, was rauskommt. Hi Felix, schön, dass du da bist.
Hi Rado, freut mich, dass ich da sein darf und vielen Dank für die Einladung.
Ich finde es cool, dass wir es heute machen können. Wir waren ja an einem Tag leider aufgrund deiner Gesundheit ausgefallen. Ich hoffe, es geht dir heute wieder gut.
Einigermaßen. Ich glaube, ich klinge noch ein bisschen nasal, aber es ist soweit wieder okay. Wenn ich irgendwie zwischendrin mal husten oder mich räuspern muss, Entschuldigung, aber ist soweit in Ordnung, passt.
Wenn ihr mal hören wollt, wie Felix nicht nasal klingt, du hattest ja mal einen Podcast, der sich im Fokus nennt. Vielleicht fangen wir damit an. Warum macht man überhaupt einen Podcast und warum habt ihr wieder aufgehört? Das ist, glaube ich, ganz interessant, auch mal zu hören von eurer Seite aus.
Also der Podcast war ja eigentlich als Videopodcast angelegt. Die Audioversion haben wir dann quasi erst später gebracht. Und bei diesem Videopodcast war uns irgendwie so ein Anliegen, halt mal die Herangehensweise von Fotografen quasi nicht nur in einem Podcast zu besprechen, sondern die auch zu zeigen. Und dann hatten wir immer einen Kameramann dabei, der hat uns begleitet. Wir sind dann mit unserem Gast immer zu einem Ort seiner Wahl oder seiner Wünsche gefahren, was er halt zeigen wollte und haben uns ein bisschen quasi live über seine Schulter, über seine Fotografie ausgetauscht, um einfach dem Zuhörer und dem Zuschauer ein bisschen zu vermitteln, ja, wie geht der wirklich eigentlich an seine Fotografie ran? Und das war so ein bisschen die Intention und wir wollten das halt alles so, ja, ein bisschen naturmäßig aufziehen. Später haben wir dann auch mal eine Folge gemacht mit einem Fotograf, der Menschen fotografiert. Aber aufgehört haben wir eigentlich tatsächlich aus Kostengründen, weil jede dieser Folgen einfach unglaublich viel von unserem Privatvermögen verschlungen hat für Kameramann, für Schnitt. Wir sind ja bis nach Österreich gefahren und für Stefan aus Berlin und unseren Kameramann aus Berlin war das halt einfach auch immer eine unglaubliche Strecke zu fahren. Und irgendwann ging das einfach so sehr ins Geld und das, was wir damit reinholen konnten über Sponsoren, hat halt eigentlich nur einen kleinen Teil gedeckt und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir schaffen es einfach nicht, das finanziell weiterhin aufzuwenden, so dass das für uns irgendwie Sinn macht. Haben wir es einfach irgendwann gelassen.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Vielleicht ganz kurz, wer ist Stefan an der Stelle? Mit wem hast du das zusammen gemacht?
Ach so, Entschuldigung, mit Stefan Schäfer zusammen, genau. Und wo wir dann gemerkt haben, also wir hätten es natürlich als Audio-Podcast fortführen können, aber hat für uns keinen Sinn gemacht, weil es davon einfach schon zu viele gibt und letztendlich wollten wir dann auch nicht was machen, was sich dann irgendwie wiederholt. Und wir wollten eigentlich, wenn dann schon, dieses Videoformat beibehalten. Wir haben es dann mal noch eine Zeit lang versucht, dass wir nur zu zweit den Podcast machen. Aber irgendwie war unsere Motivation dann da auch nicht so wahnsinnig riesig, dass wir es dann irgendwann wieder eingestellt haben. Ich meine, Stefan hat ja dann noch seinen Podcast dann alleine weitergemacht. Wie da gerade der aktuelle Stand ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Also laut meinem Podcast-Player war da die letzte Episode auch etwas länger her. Also anscheinend ist die Motivation für Podcasts bei euch beiden nicht ganz so hoch, von daher.
Ja, es hat uns schon viel Spaß gemacht, aber ja, irgendwann, wenn dann quasi der messbare Effekt nicht so wirklich da ist, dann macht es eigentlich auch keinen Sinn, das weiterzuführen.
Ne? Ja, also wie soll ich sagen, bei mir, keine Ahnung, wir sind bei Episode 120, 130, wenn ich habe keine Ahnung, bei welcher Episodennummer wir sind gerade. Und ein Erfolg ist im Podcast-Bereich aus meiner Sicht ganz, ganz schwer messbar. Im Endeffekt macht man das, wenn man Freude daran hat, mit den Leuten zu plaudern und irgendwie auch Content generiert und das Spaß macht. Aber wirklich rechnen tut sich so ein Podcast ja in den seltensten Fällen. Dafür müssten wir, glaube ich, aus der Nische Naturfotografie raus, vermutlich sogar raus aus der Nische Fotografie, dass sich das irgendwie rechnet, weil dafür ist Podcast einfach viel, viel zu klein in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum insgesamt. Also am besten raus aus Fotografie, raus aus der deutschen Sprache, dann könnte sich das irgendwie rechnen. Aber ich finde immer, es lohnt sich trotzdem, es macht ja Spaß, auch mit den Leuten zu interagieren. Und von daher könnt ihr jetzt auf Pause drücken und schon mal 5 Sterne für den Podcast dalassen. Auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer.
Ja, ich denke, du hast da auf jeden Fall recht. Der Erfolg lässt sich wahrscheinlich nicht so richtig messen. Ich meine, ich habe da für mich ja auch, also ich habe über den Podcast, den wir gemacht haben, dann auch Stefan Wiesner kennengelernt. Und das ist einfach seitdem eine sehr harmonische Freundschaft geworden irgendwie. Und insofern hat dieser Podcast mir das gebracht. Aber irgendwann merkt man halt so, du bist ja auch schon ein bisschen etablierter. Ich meine, wenn du sagst, du hast jetzt schon über 100 so und so viel Folgen, dann hast du, glaube ich, ein anderes Grundgerüst als wir, die ja da relativ spät neu eingestiegen sind. Insofern macht es wahrscheinlich bei dir mehr Sinn, weil du einfach schon etablierter bist und wahrscheinlich eine etabliertere Zuhörerschaft hast.
Genau, deswegen freuen wir uns, dass du heute zuhörst. Und dann kannst du, Felix, uns erzählen, wie du überhaupt zur Fotografie gekommen bist. Als ich so deine Vita gelesen habe, hat die mich an deinen Freund Stefan Hefele erinnert, zumindest in den Grundzügen. Du hast ja tatsächlich erstmal Werbefotograf gelernt, oder?
Ja, genau. Also das Fotografieinteresse hat schon zu Schulzeiten angefangen. Da war ich auch immer der Typ, der mit der Kamera irgendwelche Schulevents begleitet hat. Und dann wollte ich irgendwie halt auf jeden Fall nach der Schule was in die Richtung machen. Dann habe ich kurz überlegt, studieren. Dann habe ich mir gedacht, naja, als Studierter hat man wahrscheinlich jetzt nicht so viel Praxiserfahrung. Und hat es dann relativ schwer im Markt, dachte ich mir so zumindest. Und dann habe ich halt als Werbefotograf angefangen. Witzigerweise in dem Studio, wo Stefan Hefeles Frau festangestellt war. Und so kam die Connection. Also so haben wir uns kennengelernt. Ich habe dann da die Ausbildung zum Werbefotografen nicht fertig gemacht. Und habe dann eigentlich nach der Ausbildung beschlossen, ich will irgendwie mich selbstständig machen. Habe dann aber noch ein halbes Jahr in Hannover verbracht, weil ich da Fotojournalismus studieren wollte. Und da auch dann mal so kurz reingeschnuppert habe. Aber habe auch gemerkt, irgendwie ist es das auch nicht. Und dann habe ich mich einfach direkt selbstständig gemacht.
Was macht man denn in einer Ausbildung zum Werbefotografen und wie lange hast du es denn ausgehalten?
Ich habe es 1,5 Jahre ausgehalten. Und also was ich hauptsächlich gemacht habe, war viel im Foodstudio. Also jeden Tag irgendwie Leberwurst, Brötchen, alles, was halt so eine Supermarktkette. Also wir haben einen Katalog für eine Supermarktkette oder für eine Discounterkette fotografiert. Das heißt, jeden Tag halt, was die so im Angebot hatten, fotografieren, ein bisschen Pfefferkörner, ein bisschen Petersilie hin, vielleicht ein Brot mit der Leberwurst schmieren und das noch daneben stellen. Und also der Hauptgrund, warum mir das nicht so wirklich getaugt hat, ist, weil es halt eigentlich jeden Tag so ein bisschen Routine war. Es ist halt alles irgendwie so ein bisschen im gleichen Licht fotografiert worden. Es gab selten mal die Ausnahme, dass man sich da kreativer irgendwie ausleben hätte können. Und in diesem allgemeinen, wir müssen irgendwie diesen Katalog durchbringen, ist halt so ein bisschen das, ich kann mich mal als Fotograf noch neu ausprobieren, so ein bisschen untergegangen. Und deswegen habe ich irgendwann für mich entschieden, dass das, glaube ich, keinen Sinn hat, das so weiterzumachen.
Und was hast du gelernt in der Zeit? Ich meine, wenn man so zurückblickt, ist ja oft der Fall, dass man sagt, okay, in dieser Ausbildung habe ich für mich das und das mitgenommen. Gibt es da so ein, zwei Learnings, wo du sagst, dass davon profitierst du jeden Tag noch?
Ich habe da schon viel gelernt. Also Lichtsetzung zum Beispiel, klar war das rudimentär und sehr auf diese Katalogschiene spezialisiert, aber ich habe trotzdem Lichtsetzung, habe ich schon relativ viel mitbekommen, auch dadurch, dass die Chefs halt immer mal große Kampagnen fotografiert haben, wo man halt mal ein bisschen zugucken konnte und vielleicht auch mal ein bisschen mithelfen. Also da habe ich viel gelernt. Ich habe auch in Photoshop ziemlich viel gelernt. Ich hatte auch einen super Ausbilder, das muss man sagen. Also daran lag es einfach nicht. Es war einfach nur, irgendwann hatte ich so das Gefühl, in meiner jugendlichen Überheblichkeit, ich kann das jetzt schon alles, warum soll ich noch 1,5 Jahre für wenig Geld weiterarbeiten? Ist natürlich nicht so, weil wenn du dann dich selbstständig machst und dann an vielen Jobs einfach Scheiße abgibst, und so ist es einfach, es ist einfach so, man gibt in seiner Anfangszeit einfach auch viel Scheiße ab, die geht irgendwie durch und es passt, aber da sind Sachen dabei, wo ich mir heute denke, ah Scheiße, hey, kannst du eigentlich nicht so machen. Aber das sind halt die Sachen, die man dann lernt.
Okay, und
also, bereust du die Ausbildung war auf jeden Fall nicht umsonst.
Bereust du es, dass du abgebrochen hast, oder hättest du es heute auch wieder abgebrochen?
Ich hätte es auch wieder abgebrochen, ehrlich gesagt, weil ich weiß nicht, dadurch, dass sich jeder Fotograf nennen kann in Deutschland, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was es mir gebracht hätte, diesen Schein zu haben, außer dass ich sagen kann, ja, ich bin ausgebildeter Fotograf, aber de facto, glaube ich, habe ich meine Ausbildung zu Ende gebracht, indem ich halt einfach 2 Jahre lang irgendwie so ein bisschen, ja, mich selbstständig natürlich gemacht habe, aber da halt Jobs gemacht habe, die ich so in der Ausbildung nicht gemacht hätte und da wahrscheinlich viel mehr draus gelernt habe. Plus, ich habe dann auch ganz, oder mache ich auch immer noch, bei anderen Fotografen assistieren, wo man einfach wahnsinnig viel lernt. Also dieser ganze Ausbildungsprozess ist ja nie wirklich abgeschlossen. Deswegen denke ich mir, man muss eigentlich keine Ausbildung machen. Wenn man sich für Fotografie begeistert, kann man sich vielleicht auch einfach Fotografen suchen, die man cool findet und da assistieren.
Werbung. Diese Podcast-Episode wird präsentiert von acfoto.com, dem Fotohändler meines Vertrauens. Ich finde es großartig, dass nicht nur ich sage, dass AC Foto ein super Händler ist, sondern ihr auch. Denn unter Idealo findet man bei über 1600 Bewertungen 5 Sterne von 5 Sternen. So eine gute Händlerbewertung habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das liegt mit Sicherheit daran, dass bei acfoto.com echte Menschen arbeiten, die top-kompetent sind, die sich gerne euren Herausforderungen stellen und die euch gerne beraten und euer Fotopartner des Vertrauens sein wollen. Wenn du das selber herausfinden willst, dann ruf doch gerne mal bei acfoto.com an und löse hier deine nächste Bestellung aus. Alternativ kannst du natürlich meinen Affiliate-Link nutzen. Damit bekommst du ein individualisiertes Angebot, sparst etwas und unterstützt gleichzeitig meinen Podcast damit. Und jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Und wie ging es ab da weiter? Ich meine, von Werbefotograf zu vorwiegend Landschaftsfotograf, für was man dich ja sozusagen wahrnimmt, ist ja schon mal ein weiterer Schritt. Also zumindest von Mettbrötchen zu Island ist schon ein Sprung.
Das stimmt, ja. Ich habe dann noch viele Werbejobs gemacht in meiner Anfangszeit. Und 2012, das ist auch das Jahr, wo ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich halt gleich einen relativ großen Job, womit ich für meine Verhältnisse damals viel Geld verdient habe. Und dann war irgendwie klar, ich will damit irgendwas tun und ich will was Cooles erleben. Und Island war irgendwie schon immer so in meinem Hinterkopf das Land, was ich unbedingt sehen muss. Und dann wollte ich ursprünglich mit einer Freundin dahin fliegen. Das hat sich dann aber kurzfristig anders ergeben. Die konnte dann doch nicht mit und dann bin ich halt alleine geflogen. Und hatte damals auch nur eine kleine Kamera, kein Stativ dabei, also eine 7D und ein Fischei 8mm und halt irgendwie 2 Makro und ein Kit-Objektiv dabei. Und bin dann da irgendwie hingeflogen und gleich am ersten Abend am Seljalandsfoss war halt einfach das super krasse Granatenlicht. Und da habe ich mir dann irgendwie gedacht, okay, wow, das ist so geil, ich muss irgendwie versuchen, in diese Richtung irgendwas weiterzumachen. Hab aber dann auch natürlich immer noch viel Werbung gemacht. Und dann hat mich 2012 habe ich Stefan Hefele und seine Frau dann auch kurz auf Island getroffen. Und irgendwie, ja, ich meine, wir kannten uns ja vorher schon und war das aber wieder so nett, dass Stefan mich dann, ich glaube, im Dezember 2012 angerufen hat und gefragt hat, ob ich Bock hätte, mit ihm 2013 im Winter auf die Lofoten zu fliegen. Dann habe ich gesagt, ja klar, bin ich dabei. Es klingt irgendwie verrückt, nur im Auto zu schlafen. Im Winter habe ich noch nie gemacht, bin ich dabei. Ja, und irgendwie, glaube ich, hat mich dann Stefan schon auch so ein bisschen in diese Richtung gezogen. Also ich denke mal, würde es Stefan nicht geben, hätte ich wahrscheinlich auch mit Landschaftsfotografie nicht so ernsthaft weitergemacht, wie ich es heute tue. Und insofern, vielen Dank, Stefan.
Ich habe Stefan ja gefragt, ob er nicht in den Podcast kommt, aber er sagt, er ist zu introvertiert dafür, aber vielleicht ändert sich das ja noch. Ich werde es nochmal probieren, irgendwann demnächst. Dann schreibe ich ihn mal auf WhatsApp und sage, Stefan, Felix hat gesagt, du bist dabei.
Nein, zieh mich da nicht mit rein.
Und wie ging es denn ab da weiter? Ich meine, jetzt hast du angefangen, Landschaften zu fotografieren und warst selbstständiger Werbefotograf. Ich habe auch auf deiner Website gesehen, dass du ja auch Menschenfotografie anbietest, Hochzeitsfotografie. Wie ist denn heute so auch der Mix aus Menschen, Landschaft, aus Natur und menschlich gemachten? Wie setzt sich das bei dir zusammen?
Also mittlerweile ist es tatsächlich fast nur noch Landschaftsfotografie. Ich meine, Werbefotografie und Menschen habe ich würde sagen, also ich habe 2014 dann als freier Mitarbeiter in einem Werbestudio auch angefangen. Wir haben dann viel für eine große Stiftmarke fotografiert und für einen großen Küchengerätehersteller und so. Und das habe ich gemacht bis zur Corona-Zeit. Und seitdem bin ich da eigentlich ziemlich raus. Also wie gesagt, ich assistiere ab und zu noch, aber ich würde sagen, mittlerweile ist es so ungefähr 85% Landschaftsfotografie und die restlichen Prozente Werbung und Menschen. Also Hochzeit mache ich tatsächlich auch fast nicht mehr. Ich habe das eigentlich nur noch auf der Website, weil vielleicht will ja doch mal irgendwann wieder wer, den ich gut finde, hat Bock, dass ich seine Hochzeit fotografiere. Viele, viele Anfragen nehme ich mittlerweile auch gar nicht mehr an.
Das ist interessant. Ich kriege ja tatsächlich immer viele Anfragen für Hochzeiten tatsächlich aus dem weiteren Bekanntenkreis. Und neulich habe ich dann scherzhafterweise gesagt, ja du, das kann ich super. Und habe irgendwie durch mein Instagram gescrollt und habe gesagt, guck, das ist der Hochzeitskuss. Und habe zwei Basstölpel gezeigt, die sich küssen. Und hier läuft die Braut vom Altar weg, irgendwie so ein rennendes Tier. Und so ein paar Tiere gezeigt und die vermenschlicht. Und dann kam als Antwort, eigentlich wollte ich damit abschrecken. Und die Antwort war, ja, das ist doch cool. Wir wollen dich gerne buchen.
Nein!
Also ich hab da tatsächlich nur mal drüber nachgedacht. Also das ist zwar nett, dass ihr das machen wollt, aber ich habe einfach keine Lust drauf. Also ich habe überhaupt nichts gegen Menschenfotografie, aber irgendwie bezahlt möchte ich das dann tatsächlich doch nicht machen, sozusagen.
Es ist tatsächlich auch viel mehr Stress. Also man muss da schon wirklich Bock drauf haben, sich diesen Stress anzutun. Die Erwartungshaltung ist halt wahnsinnig hoch und du bist ja trotzdem auf so einer Hochzeit, rennst du ja 10 Stunden nonstop durch die Gegend. Und das ist schon wirklich anstrengend.
Ja, also ich finde also ja...
Da muss man wirklich Bock drauf haben.
Ich finde das Fotografieren ja noch irgendwie okay, aber ich habe keine Lust, die Bilder nachher anzugucken. Da habe ich ja 3000 Bilder gemacht von Leuten, die mir egal sind. Und ich will die Bilder halt hinterher nicht angucken müssen, sozusagen. Das ist das, was mir am wenigsten Spaß bereiten würde.
Ja, gut, das stimmt natürlich auch, ja. Die Nachbereitung ist ja schon auch heftig, das stimmt. Das stimmt. Wobei ich da mittlerweile auch einfach, ehrlich gesagt, bei den letzten Hochzeiten, die ich gemacht habe, war ich auch ziemlich rigoros. Also ich gebe dann da auch wirklich nur noch irgendwie 120 Bilder ab, weil alles andere macht einfach keinen Sinn. Weder für die noch für mich. Und dann ist es wirklich einfach rigoros, alles, was scheiße ist, weg.
Gut, aber kommen wir mal nochmal zurück zum Thema Landschaftsfotografie, weil ich glaube, das ist ja das, was die meisten Leute hier interessieren wird. Ich meine, wir sind ja ein Naturfotografie-Podcast, irgendwie Natur-related in der Regel. Vielleicht bevor wir in die Landschaftsfotografie richtig einsteigen, du hast ja bei dir auf der Website so einen Writer, wo etwas mehr steht zum Thema deiner Philosophie. Vielleicht nimmst du uns ganz kurz mit, wie viel Werbefotograf steckt in den Landschaftsbildern, wie viel Bearbeitung, wie viel nicht, vielleicht, dass du uns da nochmal abholst.
Also wahrscheinlich steckt da mehr Werbefotograf drin, als man denken würde. Ich glaube, dieser ganze technische Prozess von Fokus-Stacking, Exposure-Blending, es muss alles irgendwie... Also ich würde sagen, das, was ich hauptsächlich mache in der Landschaftsfotografie, ist ja schon sehr kommerziell, sehr mainstreamig, wenn man so will. Also sprich, es ist gefokus-stacked, es ist von vorne bis hinten scharf, es ist irgendwie möglichst korrekt belichtet, es hat ordentlich viel Sättigung drin. Es entspricht so diesem Instagram-Zeitgeist, würde ich schon irgendwie sagen. Wobei ich davon auch immer mal wieder so ein bisschen versuche wegzukommen, indem ich irgendwie Details fotografiere. Also ich würde schon sagen, da steckt relativ viel Werbefotograf drin vom Thema Kommerzialisierung und ob sich sowas vermarkten lässt oder nicht. Wobei ich glaube, dass sich da der Markt auch tatsächlich ein bisschen ändert. Also ich meine, Bildverlage und so, ja klar, die stehen immer noch auf diese Weitwinkelkracher mit fettem Sonnenuntergang und irgendwie ein bisschen zu viel Kitsch. Während ja, wenn du Ausstellungen machst zum Beispiel oder so, die wenigsten Leute, glaube ich, hängen sich so ein Bild ins Wohnzimmer, sondern die wollen irgendwas Reduzierteres haben. Deswegen habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass so ein bisschen abstraktere Geschichten auf Ausstellungen zum Beispiel besser laufen.
Jetzt lass mal noch ganz kurz zurückkommen zum Thema Bildbearbeitung. Erfindest du auch Dinge hinzu oder retuschierst Dinge weg in der Landschaftsfotografie oder ist da irgendwo eine Grenze erreicht, wo du sagst, ab da machst du nicht mehr weiter? Weil ich meine, du arbeitest ja auch mit einem Glow-Effekt hier und da, mit einem Weichzeichner. Wo ist denn so das Limit erreicht oder gibt es eigentlich kein Limit in der Bearbeitung für dich?
Naja, ein Limit wäre jetzt, wenn ich einen komplett anderen Berg irgendwo reinsetze oder einen anderen Vordergrund. Oder jetzt kannst du ja mit KI noch irgendwie Sachen dazu erfinden. Also das ist so das Limit, wo ich sage, nee, das muss jetzt nicht sein. Ansonsten bin ich schon der Meinung, dass man sich da relativ frei ausleben sollte. Ich meine, Landschaftsfotografie, glaube ich, bis offen bei ein paar Puristen, glaube ich, hat jetzt nicht unbedingt den Anspruch, oder sollte nicht den Anspruch haben, meiner Meinung nach, 100% das abzubilden, was da ist. Beziehungsweise oft ist es ja auch so, dass wenn du fotografierst an einem Ort und die RAW-Daten dann später am Rechner anschaust, dann hat es oftmals nichts mehr mit dem zu tun, was du vor Ort gesehen hast oder wie es sich angefühlt hat oder wie du gespürt hast. Insofern kann man da schon an den Farben und so viel machen und Glow-Effekt. Ja, ich finde das einfach schön. Also ich habe, glaube ich, einfach einen Hang zum leicht Kitschigen und ich finde, das darf man auch bedienen. Also wenn so Landschaftsmalerei oder so, Albert Bierstadt oder so wird ja oft zitiert, sowas finde ich einfach auch super geil. Und wenn ich es schaffe, dass meine Bilder auch so ein bisschen so ausschauen, dann bin ich eigentlich zufrieden.
Spannend. Also ich glaube tatsächlich, dass du einer der wenigen bis jetzt hier im Podcast bist, die so weit in Anführungszeichen in der Landschaftsfotografie gehen. Ich bin ja eher oft in der Sparte der Minimalisten zu finden mit meinen Gästen. Von daher ist es ja auch mal schön, das Gegenteilige zu hören. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz für die Hörer, die sich vielleicht nicht ganz so tiefgehend auskennen, was es angeht. Was ist denn Exposure Blending und was ist denn Stacking? Also wie muss ich mir vorstellen, wie viele Bilder machst du vor Ort von einer Landschaftsaufnahme und wie werden die zusammengefügt vielleicht, bevor wir tiefer einsteigen?
Okay, also Exposure Blending heißt im Prinzip nichts anderes, als dass ich ein HDR mache. Also ich mache 3 bis 4 Aufnahmen für die Helligkeit, um wirklich alles korrekt abzubilden, nichts überbelichten zu lassen, nichts unterbelichten zu lassen, wirklich in allen Helligkeitsbereichen eine gute Detailzeichnung zu haben. Da kann man natürlich auch noch mit Verlaufsfiltern und so arbeiten, das mache ich auch hin und wieder. Und Focus Stacking bedeutet, ich mache Schärfeaufnahmen von vorne nach hinten, also Vordergrund bis Hintergrund. Das sind dann auch meistens so 4 bis 5. Das heißt, pro Aufnahme verschmelze ich auch mal bis zu 10 Bilder.
Und jetzt noch für diejenigen, die auch mit Canon fotografieren, so wie du. Du kannst ja auch Focus-Stacking in der Kamera einstellen. Nutzt du das von der Kamera oder touchst du an verschiedene Stellen im Bild sozusagen und fokussierst einfach an 3 verschiedenen Stellen?
Früher habe ich immer rumgetoucht. Mittlerweile versuche ich die Fokusbelichtungsautomatik schon zu nutzen. Die funktioniert allerdings oftmals nicht so 100%, wie ich mir das vorstelle, weil ich dann auch manchmal so ganz nah an Aufnahmen dran bin, wo dann einfach da ist es dann mehr Gefummel, quasi die richtige Anzahl an Aufnahmen einzustellen, als einfach schnell einmal mit dem Touchscreen durchs Bild durchzufokussieren.
Okay. Und hast du manchmal die Herausforderung dann, jetzt mal ganz tief eingestiegen, wenn du einmal auf den Vordergrund fokussiert hast, einmal auf den Hintergrund, ganz salopp gesagt mit dem Weitwinkel, dass du das Problem bekommst, dass ja quasi der Vordergrund unscharf wird, wenn der Hintergrund scharf ist und dass du dann die Herausforderung hast, dass du es nicht ganz sauber überblenden kannst, die Bilder? Oder wie löst du so ein Problem?
Naja, also für diese Problematik versuche ich wirklich super krass fein abgestuft Focus-Stackings zu machen. Also wenn ich wirklich super nah an meinem Vordergrund dran bin, dann kann es auch passieren, dass das mal irgendwie, keine Ahnung, 15 Schärfebelichtungen werden. Und wenn das aber dann trotzdem ein Problem ist, dann nutze ich zum Beispiel so ein Programm wie Helicon Focus, das wirklich super krass gut funktioniert. Also diese Problematik habe ich tatsächlich immer mal wieder, aber irgendwie kriegt man es dann immer mit Helicon Focus oder einfach ganz viel Maskenmalerei in Photoshop hin, dass es dann doch irgendwie funktioniert.
Gut, also bist du dann doch jemand, der sehr, sehr viel nacharbeiten muss. Welche Brennweite nutzt du denn am liebsten? Oder welche Brennweiten hast du normalerweise dabei? Ich glaube ja, dass du sehr weitwinklig insgesamt arbeitest.
Ja, aber dabei habe ich dann doch meistens von 11 bis 400. Am liebsten arbeite ich natürlich irgendwie zwischen 11 und 14, weil es halt einfach mein absolutes Lieblingsobjektiv ist und ich irgendwie mit diesem Weitwinkel halt einfach so viele Ebenen und Schichten in so ein Bild bringen kann, dass ich das einfach so cool finde mit diesem Ultraweitwinkel. Aber ich habe auch tatsächlich immer mal wieder normalbrennweitige Sachen. Gerade wenn man jetzt im Wald oder so unterwegs ist, wir waren jetzt in den USA, da im Pacific Northwest. Und gerade für Waldaufnahmen finde ich einfach so Normalbrennweiten wie 35, 50 tatsächlich fast schöner als Weitwinkel, weil Weitwinkel ist im Wald wirklich schwierig, weil die Bäume einfach zu weit auseinanderstehen und dann hast du immer kippende Linien, wenn du irgendwie was mit Vordergrund machst. Also es ist eine bunte Mischung. Du wirst natürlich in meinem Portfolio meistens irgendwie was Weitwinkliges finden, aber also ich versuche schon mit allen Brennweiten irgendwie immer mal wieder zu arbeiten.
Jetzt, wenn ich auf die Website schaue, ich meine, ich verlinke die nachher auch, also felix-röser.de, Röser mit OE, dann gibt es ja in der Kategorie Portfolio sehr unterschiedliche Landschaften, von Island über die Alpen, Spanien, Norwegen, Schottland und so weiter. Wie überlegst du dir denn überhaupt, wo du hinfährst und wie oft kehrst du wieder? Wie bewertest du überhaupt, warum du an eine Stelle fahren willst? Ich frage deswegen, ich habe ja Kategorien gesehen, dass nur 10 Bilder sind und dann gibt es Kategorien, da sind 70 Bilder drin. Wie suchst du das aus?
Also du meinst, wie suche ich das aus, wie oft ich irgendwo hinfahre?
Ja, überhaupt, wo du hinfährst und wie oft du wiederkehren musst, damit du zufrieden bist. Oder ist das eigentlich total egal, weil du das einfach nur vermarkten willst? Wie sind da die Zusammenhänge?
Okay, also die Kategorien, die wenig haben, sind meistens die, wo ich bisher vielleicht erst einmal war, weil ich es entweder noch nicht öfter hingeschafft habe oder weil ich nicht mehr Potenzial gesehen habe. Wenn man jetzt zum Beispiel also ich entscheide, wo ich hin will, anhand dessen, was ich einfach irgendwie topografisch interessant finde, was ich von anderen Fotografen gesehen habe, natürlich spielt eine große Rolle an Inspiration. Und ganz oft ist es so, dass ich mich zum Beispiel, also ich bin ja vorwiegend mit Stefan Hefele unterwegs, wenn ich irgendwie jetzt auf Landschaftsfotografie-Trips gehe, dass wir uns da einfach ein bisschen absprechen, worauf haben wir denn eigentlich Bock? Was könnten wir machen? Also das ist so ein kleiner Zusammenhang. Und ob ich jetzt öfter komme oder nicht, also Island ist wahrscheinlich deswegen so sehr vollgestopft mit Bildern, weil ich da bisher am öftesten war, dort auch eine Zeit lang Workshops angeboten habe. Insofern kommt da einfach sehr viel mehr Bildmaterial zusammen und zum Beispiel sowas wie Island ist halt einfach ein Evergreen. Also da könnte ich jedes Jahr meinetwegen hinfahren und fände es wahrscheinlich immer noch geil. Und so Sachen wie jetzt zum Beispiel diese Inseln in der Karibik, da sind ja glaube ich nur 4 Bilder drin. Das war halt ursprünglich eine Segelreise, wo ich versucht habe, in dieser Segelreise irgendwie möglichst viel Landschaftsfotografie zu machen. Aber auf einem Segelschiff Landschaftsfotografie zu machen, ist irgendwie relativ schwierig, weil es immer damit verbunden ist, dass man ja irgendwie auch an Land kommen muss. Und das war dann dort meistens so, dass ich meine Kamera in den wasserdichten Sack gepackt habe, mit einem Aufblasflamingo irgendwie in die Brandung reingeschwommen bin und habe versucht, da irgendwie an Land zu kommen. Also deswegen, das habe ich nicht so wahnsinnig oft gemacht, deswegen hat es da leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
Vielleicht eine provokante Frage, aber warum gibt es dann die Kategorie auf deiner Website? Also ich habe ja immer dann das Problem, wenn ich nur 5 Bilder hätte, dann ist das für mich keine Kategorie sozusagen wert. Warum entscheidest du dich dann auf die Website zu packen?
Vielfalt zeigen. Also ist halt nur, weil ich nur 5 Bilder da jetzt vielleicht drin habe, heißt es ja nicht, dass ich entweder nicht nochmal wiederkomme, oder dass ich die Bilder schlecht finde. Also ich denke, da geht es auch ein bisschen um Vielfalt und natürlich auch darum, dass wenn jemand auf meine Website kommt von einer Bildagentur oder jemand, der nach was Speziellem sucht, der soll natürlich auch die Möglichkeit haben, dann sowas zu sehen. Und tatsächlich ist es so, dass gerade die Bilder tatsächlich ganz gut laufen als Prints. Weil sie halt ein karibisches Flair haben und so. Also ich habe, glaube ich, von den 5 Bildern, die da drin sind, 3 schon irgendwie mal mehrfach als Prinz verkauft. Insofern lohnt sich's dann schon, sowas einfach auch mal zu zeigen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die super vollgepackte Kategorie ist.
Okay, total spannend, weil ich verfolge ja mal den umgekehrten Ansatz und reduziere lieber, als dass ich mehr Vielfalt zeige. Und du gehst genau den umgekehrten Weg. Deswegen ist es ja auch spannend, genau darüber zu diskutieren in so einem Moment. Jetzt fotografierst du ja gerne mit dem Weitwinkel. Stefan Hefele fotografiert gerne mit dem Weitwinkel. Wie schafft ihr euch denn nicht in die Quere zu kommen im Bild zuerst? Und wie schafft ihr es euch denn voneinander abzusetzen, wenn es nachher um die Bildverkäufe geht? Weil ich meine, der Kundenkreis von dem, was ihr macht, ist ja schon ähnlich. Ihr macht ja beide Landschaften mit dem Weitwinkel von der gleichen Location.
Das stimmt. Also nicht im Weg stehen ist einfach nur, da muss man sich halt dann einfach ein bisschen absprechen. Und das Gute ist ja, wenn man mit Weitwinkel fotografiert und wirklich mal jemand irgendwo drin steht, dann ist man ja meistens so klein, dass es zwei Klicks sind, in Photoshop wegzuretuschieren, meistens. Und wenn es dann tatsächlich nicht so ist oder wenn halt an einem Ort nur eine Komposition funktioniert, dann machen sie mir es meistens so, dass wir halt einer fotografiert, wenn er zufrieden ist, lässt er halt mal den anderen kurz ran und dann sprechen wir uns ab. Und von der Vermarktung, ich meine, Stefan ist natürlich schon deutlich länger im Geschäft und hat natürlich dementsprechend auch seine festen Kanäle, an die ich auch nicht ran will, weil das einfach sein Territorium ist. Und da muss man, glaube ich, einfach so freundschaftlich sein und sich denken, okay, das ist seins, ich mache meins. Und ich versuche mich immer so ein bisschen darum rumzuwursten quasi, wo er sein Zeug hat. Vieles kann ich natürlich auch nicht beeinflussen. Ich habe ein Fotomanagement. Die haben meine Sachen in ihrem Portfolio. Die verkaufen an die gleichen Verlage, bei denen Stefan ist. Also hin und wieder, klar, gibt es da Konkurrenz, die ich aber versuche, und Stefan ja genauso, zu vermeiden. Also wir versuchen uns eigentlich da nicht in den gleichen Kanälen in die Quere zu kommen.
Jetzt hast du gerade gesagt, ihr kommt ja ganz gut zurecht on location. Jetzt stelle ich mir das ja manchmal schwierig vor, wenn das Licht gerade der absolute Knaller ist. Das ist ja oft nur ganz kurz der Fall. Gibt es da auch mal Gerangel am Stativ oder hat das immer gut geklappt?
Nee, ich glaube, das hat immer ganz gut geklappt. Hatten wir schon mal Stress wegen irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Es ist ja meistens so, dass dann auch jeder irgendwie doch seins irgendwie findet, womit er dann zufrieden ist und dann halt, dann passt's auch. Ich glaube, es gab nur an einer Location jetzt in den USA, wirklich, wo der Regenbogen hinten dran war und wo dann klar war, okay, wir müssen uns jetzt hier irgendwie abwechseln, um diese eine Komposition, die da gut funktioniert, halt irgendwie umzusetzen. Aber es war dann auch kein Stress, weil Stefan wollte das ohne Licht im Vordergrund, ich wollte es mit Licht im Vordergrund. Insofern war es dann auch kein Thema.
Glück gehabt.
Voll. Nee, wenn man ja aber ich meine, wir kennen uns jetzt auch, glaube ich, schon einfach so lange, das ist auch, glaube ich, da hat jeder für den anderen Verständnis und macht dann natürlich auch. Also ich weiß, dass ich für mich würde ich, glaube ich, zugunsten unserer Freundschaft dann lieber den Shot nicht haben, als jetzt irgendwie da Stress zu machen.
Das ist doch schön. Wenn ich jetzt durch deine Galerien durchklicke, habe ich manchmal das Gefühl, dass du bei den großen Galerien, wo du auch öfter wieder da warst, sehr unterschiedlich die Bilder teilweise ausgearbeitet hast. Bist du der Meinung, dass du schon deine Art gefunden hast oder veränderst du deine Bildbearbeitung quasi jedes Jahr aufs Neue so weit wieder, dass man dort doch recht starke Brüche sieht in der Ästhetik in den Bildern? Also ich habe das Gefühl, dass da, wenn ich jetzt durch Island klicke, da sind glaube ich irgendwie 100 Bilder drin und ich würde sagen, dass da schon sehr, sehr unterschiedliche Bildbearbeitungslooks drin sind.
Das ist tatsächlich so und ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass dieser Bildbearbeitungsprozess einfach so ein konstantes Learning bei mir ist, dass ich da glaube, ich würde sagen, fotografisch, glaube ich, habe ich meinen Stil so über die letzten 4-5 Jahre einigermaßen gehalten, aber in der Bildbearbeitung passiert auch ständig so viel Neues. Allein schon, dass Camera Raw irgendwann eine coole Maskierungsfunktion eingeführt hat, hat, glaube ich, die Art meiner Bildbearbeitung schon wieder so komplett auf den Kopf gestellt, dass sie komplett anders ist als vor, was weiß ich, 6-7 Jahren. Und ich habe da tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, dass ich eigentlich den ganzen alten Kram mal wieder überarbeiten müsste und wahrscheinlich auf den neuesten Bearbeitungsstand bringen, so wie ich das halt heute mache, um da so ein bisschen eine Konstanz reinzukriegen. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass erstens sich mein Geschmack auch verändert, und dass ich halt ständig was Neues dazu lerne, was ich irgendwie interessant und spannend finde und dann natürlich auch irgendwie in meine Bildbearbeitung einfließen lassen will. Und Ich weiß nicht, also klar sagt man, man muss irgendwie so einen Stiefel fahren oder dann hat man sich gefunden irgendwie so, dann ist es ganz klar irgendwie der Felix Röser oder der Radomir Jakubowski. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eigentlich auch ganz gut ist, dass man da vielleicht auch einen Fortschritt sieht. Ich weiß es nicht. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Also
ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das ein Fortschritt ist oder ein Rückschritt, aber ich sehe immer in den Bildern, dass du dann von Reise zu Reise so irgendeinem Trend gerade in deinem Kopf unterlegen bist. Hier hast du mal die Berge besonders schön nach oben gestretcht, da hast du Glow besonders gerne gehabt, hier hast du die Tiefen besonders wenig drin gehabt, also die sind sehr hell geworden, da sind die Tiefen sehr dunkel gewesen, also da sind schon immer wieder ganz, ganz große Unterschiede in der Bildbearbeitung, habe ich das Gefühl. Und ich frage mich dann immer, ich glaube, es würde mir persönlich besser gefallen, wenn das so richtig konsistent wäre vom Look der Galerie am Ende des Tages auch.
Mhm. Ja, das stimmt, da hast du recht. Also wenn man es dann im Portfolio zeigt, wäre es natürlich schön, es wäre ein konstanterer Stil, da hast du recht. Zum Bergstretchen, da muss ich dir widersprechen, weil das mache ich tatsächlich nicht. Also wenn, dann liegt es daran, dass ich früher das Elfer noch nicht hatte und das Elfer einfach so krass schon die Berge verzieht, dass man da mit dem Photoshop überhaupt nichts mehr machen muss.
Das heißt, die Bilder also aus Italien, ich bin gerade parallel, glaube ich, in der Galerie Italien drin, die Berge sind ungestretcht.
Die sind ungestretcht.
Ach krass, dann hast du echt eine ordentliche Verzeichnung zum Ranten.
Ja.
Weil ich das Gefühl, boah, also du musst aber so richtig nah dran gewesen sein, dass die sich so schön lang gezogen haben unterm Strich.
Mhm. Von welchem Bild redest du?
So die ersten 4, 5 Bilder in der Italien-Galerie. Also erst hast du eins im Nebel, aber danach hast du halt schon verschiedene Bilder aus den Dolomiten, würde ich sagen, wo die Berge sich halt nach oben sehr, sehr ordentlich sozusagen verziehen. Und da habe ich mich gefragt, wie du da rangegangen bist.
Also das mache ich tatsächlich einfach mit dem 11mm um die, also wenn ich das quasi kippe, gerade im Hochformat, dann habe ich natürlich eine ordentliche Verzeichnung und ich finde es tatsächlich geil, weil das ja im Prinzip das ist, was die meisten Landschaftsfotografen digital machen, aber du kannst es halt einfach mit dem Elfer einfach schon in der Kamera machen. Insofern ist es dann gar nicht so viel geschummelt.
Was ist denn aus deiner Sicht das Wichtigste in der Landschaftsfotografie? Wenn du jetzt, du machst ja eigentlich nur Landschaftsbilder, was sind die Dinge, auf die du vor Ort achtest? Also wenn du sagen würdest, es sind 3 Sachen, auf die man als Landschaftsfotograf vor Ort achten sollte, was wären denn so die 3 Tipps, die 3 Dinge, auf die man unbedingt Acht geben muss in der Landschaftsfotografie?
Naja, auf ein einigermaßen passendes oder gerechtes Licht für die Location. Also sprich, was tut einem Berg gut? Ist es gut, wenn der ein Streiflicht kriegt oder ist es besser, wenn der ein Glow von hinten bekommt? Oder auflichtig ist er meistens doof, aber vielleicht ist es auch cool, weil er gerade da ein Alpenglühen dann hat. Also da finde ich, sollte man darauf achten, auf Lichtrichtungen und sich vorab entscheiden, ist es vielleicht eine Morgen-, eine Abend- oder eine Frontalaufnahme, je nachdem. Dann würde ich sagen, Landschaftsfotografie ist halt auch so weit gefasst. Also wenn man jetzt auf Weitwinkel-Landschaftsfotografie geht, dann würde ich sagen, schau, dass du irgendwie einen Vordergrund kriegst, der es schafft, den Blick des Betrachters erstens ins Bild reinzuziehen und dann sollte das Bild auch so komponiert sein, dass der Blick nicht sofort wieder aus dem Bild rauswandert, sondern schon irgendwie beim Hauptmotiv verharrt, sodass das alles irgendwie harmonisch ist und man eine Tiefe und eine Blickführung ins Bild bekommt. Und Nummer 3 würde ich sagen, eine harmonische Farbgebung.
Was ist denn eine harmonische Farbgebung?
Naja, entweder du schaust, dass du Komplementärkontraste reinkriegst, damit du halt irgendwie auch dadurch nochmal Tiefe generierst, interessant Spannung im Bild aufbaust, dass es vielleicht immer so ein bisschen Farben gibt, die komplementär zueinander sind. Also wenn wir jetzt gerade im Italien-Ordner sind, dann siehst du es ja, also da sind die Lärchen relativ gelb, grünlich, orange. Du hast aber als Komplementärkontrast dazu diesen sehr, sehr schönen stahlblauen Himmel und diesen blauen See. Das Gleiche ist eigentlich bei dem Bild daneben von den 3 Zinnen. Du hast da auch diese blauen Himmelfetzen, die da immer wieder durchschauen. Du hast aber eher dieses gelblich-grüne Moos dazu. Also ich versuche immer so ein bisschen Komplementärkontraste in so ein Bild auch zu bekommen, um es einfach irgendwie ein bisschen spannend aussehen zu lassen.
Sehr interessant. Jetzt noch die Frage, wie stehst du zum Thema Überbelichtung in Landschaftsaufnahmen? Bist du da
absolut bei
Überbelichtung in Landschaftsaufnahmen? Also wenn der Farbwert wirklich weiß wird, kannst du damit leben oder nicht? Weil hier und da entdecke ich das bei dir und ich frage mich, ob das eher alt oder eher neu ist. Also wie ist da die Meinung gerade dazu?
Jetzt gerade kann ich gut damit leben, weil ich mir denke, naja, wenn ich halt in die Sonne fotografiere, dann ist es da halt einfach nur mal der hellste Punkt. Ich mache natürlich trotzdem meistens ein Exposure Blending, also es ist jetzt nie aus einem, ich könnte das auch anders machen, sagen wir es so. Ich könnte diese Highlights auch retten, aber manchmal finde ich es auch ganz geil, wenn das dann halt auch wirklich so da reinknallt. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das auch wieder so ein, dadurch, dass ich einfach viel, also ich schaue mir viel Fotografie an und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich mein Portfolio so unterscheidet, weil ich viel aufnehme, was gerade so auf mich einprasselt. Und man sieht es ja immer mehr, dass einfach Leute, dass es ihnen egal ist, ob irgendwo was ausbrennt. Natürlich will ich nicht einen komplett weißen Himmel, aber da, wo es halt wirklich hell ist, da darf es dann auch wirklich hell sein.
Und wie stehst du im Umkehrschluss zu den dunklen Bereichen? Dürfen die auch mal richtig schwarz sein oder müssen die immer Zeichnung haben?
Naja, wenn ich es drucken will, sollten die schon immer Zeichnung haben.
Und
also da sehe ich es tatsächlich.
Wenn ich sie auf dem Monitor zeige oder auf Instagram?
Auch da nicht eigentlich. Also ich versuche eigentlich schon immer da so viel Zeichnung drin zu lassen, dass man zumindest noch ein bisschen was erkennt.
Okay, nee, ich finde das immer spannend, genau die Frage, weil ich persönlich bin ja ein Freund von Tiefen und von hellen Bereichen. Ich finde, das gibt ja einem Bild immer Kontrast überhaupt erst. Und ich habe aber oft das Gefühl, dass wahnsinnig viele Fotografen sich sehr darüber freuen, dass man jetzt die Tiefen schön aufhellen kann, die Lichter schön runterregeln kann und am Ende ist alles neutral grau in verschiedenen Farbabstufungen.
Ja, das stimmt. Das versuche ich natürlich auch. Ich bin schon auch ein Fan von Kontrasten. Ich meine, das sieht man ja, glaube ich, auch bei den Bildern. Aber was ich dann immer doof finde, ist gerade, also für abstrakte Sachen, da wäre es mir, glaube ich, egal. Aber wenn ich jetzt irgendein Bild, wo irgendwie ein Vordergrund ist, wo Schatten ist und so und wo dann Flächen einfach so komplett schwarz zulaufen, was dann so in völligem Kontrast zum Rest vom Bild steht, weil einfach überall viele Details sind, dann finde ich es irgendwie doof, wenn da große schwarze Flächen sind, wo überhaupt nichts mehr zu erkennen ist. Deswegen versuche ich da schon immer so ein bisschen zumindest noch Zeichnung drin zu lassen, damit es nicht so ein komplett schwarzes Loch ist, wo man reinfällt als Betrachter.
Ja. Okay. Und jetzt haben wir ja gelernt, dass du gerne mit dem Weitwinkel unterwegs bist, gerne richtig weitwinklig mit dem 11 bis 24. Damit haben wir schon mal deine Lieblings Kamera-Objektiv-Kombination sozusagen entdeckt. Wie verhält es sich denn, wie reist du denn am liebsten? Also schläfst du immer noch am liebsten im Auto oder schläfst du mittlerweile lieber im Zelt oder am liebsten im Hotel? Wie bist du denn generell als Landschaftsfotograf meistens unterwegs oder wie fühlst du dich auch wohl dort?
Also das hat sich eigentlich nichts dran geändert. Hotel finde ich nach wie vor doof. Es ist ab und zu mal okay, wenn es jetzt irgendwie super kalt ist oder super nass. Dann verbringt man natürlich gerne mal eine Nacht im Hotel. Seit 2 Jahren habe ich einen VW-Bus, den ich mit meiner Freundin selber ausgebaut habe. Und dann sind natürlich die ganzen Reisen jetzt schon mal im Bus. Also nicht mehr früher, als wir angefangen haben, Stefan und ich, haben wir in meinem Opel Corsa geschlafen. Also wirklich alles an Equipment in diesen Opel Corsa gestopft und auf den Vordersitzen geschlafen, 3 Wochen lang. So ist es mittlerweile nicht mehr. Wenn wir jetzt in den USA sind und uns da einen Mietwagen nehmen, dann ist es zum Beispiel ein großer, was war es jetzt? War das ein Ford? Also es ist immer ein größerer Geländewagen, wo man zumindest eine ebene Liegefläche hinten hat, wo man sich dann hinten reinlegen kann. Und ansonsten ist es halt eigentlich immer mit irgendwie einem Campingbus. Früher war es ein Dachzelt. Da habe ich viel im Dachzelt geschlafen. Und jetzt eben das Upgrade zum Bus. Genau. Aber es ist schon immer noch so, dass ich am liebsten draußen, weil ich auch der Meinung bin, also erstens mal, Hotel, glaube ich, ist zum einen unpraktisch, weil du in der Früh immer noch zur Location kommen musst, statt einfach direkt an der Location zu übernachten. Und zweitens habe ich schon so ein bisschen, das klingt immer so esoterisch, wenn man das sagt, aber ich glaube schon, dass man eine bessere Connection zu einem Ort aufbauen kann, wenn man sich 24 Stunden darin aufhält und nicht aus dieser Menschenwelt von einem Hotel kommt, und dann plötzlich in die absolute Wildnis geht. Ich glaube, man fährt anders runter und man nimmt Landschaft anders wahr, wenn man sich wirklich permanent da drin aufhält.
Nimmt denn der Betrachter des Bildes diese Connection später wahr?
Das weiß ich nicht, das hoffe ich.
Weil ich glaube ja immer, oder ich bin mir da sehr sicher, dass das sind ja so diese persönlichen Spleens und Vorlieben, die man entwickelt mit der Zeit. Aber unterm Strich ist es ja dem Bildkäufer erstmal oder dem Bildbetrachter vollkommen egal, wie du dort geschlafen hast oder nicht. Ich glaube, das ist immer so eine Sache, die mit dem schöpferischen und diesem kreatürlichen Prozess zu tun hat, dass wir selber quasi es toller finden, was weiß ich, mit der Hasselblatt zu fotografieren oder mit der Leica zu fotografieren oder vor Ort zu schlafen. Und dass das vielleicht etwas ist, was wir als kreativitätsfördernd sehen. Aber ich glaube immer, dass dem Betrachter eigentlich vollkommen egal ist, mit welcher Kamera das gemacht ist, mit welchem Aufwand das verbunden ist. Ich glaube immer, der Betrachter findet sich darin wieder und verbindet damit etwas für sich, ein Interesse oder eben nicht. Und ich glaube, dass das drumherum oftmals eher von uns so inszeniert wird, damit wir auch was als Künstler zu erzählen haben.
Das stimmt natürlich. Aber da hast du recht, ich glaube, dem Betrachter ist es wahrscheinlich wurscht. Aber was ich glaube, ist, dass wenn du für dich einfach als kreativer Prozess, glaube ich, ist es schon wertvoll, so viel wie möglich von dem, was du da fotografierst, auch in dich aufzunehmen. Wie gesagt, das klingt furchtbar esoterisch, so soll es überhaupt nicht rüberkommen. Da viel aufzunehmen und das halt irgendwie in dein Bild mit einfließen zu lassen, ob man das jetzt schlussendlich sieht oder ob ich zum Beispiel einen Vordergrund gesehen hätte, wenn ich im Hotel geschlafen habe oder im Auto daneben, weiß ich nicht. Ob das einen Unterschied macht, müsste man rausfinden. Kann man nicht rausfinden. Aber also ja, vielleicht hast du auch recht. Vielleicht ist es einfach nur ein Ding, was man für sich selber hat, dass man halt mehr erlebt hat bei der Aufnahme des Bildes. Das kann schon sein, ja.
Jetzt noch eine Frage für die jüngeren Zuhörer, weil tatsächlich, ich habe immer sehr, sehr viele junge Zuhörer, die sich auch für Naturfotografie interessieren. Du bist jetzt seit 2012 selbstständig, also seit mittlerweile 11 Jahren. Hast du denn einen Tipp für die jungen Leute? Weil ich habe immer oder manchmal das Gefühl, dass die junge Generation gerne 3 Abkürzungen nehmen will und 5 Stufen gleichzeitig. Wie lange hat es denn bei dir gedauert, bis sich Fotografie so etabliert hatte, dass du heute ein bisschen davon leben kannst und dich damit wohlfühlst, was du machst? Also wie lange dauert es denn so, seinen Weg, seinen Kompass, sein Ziel so einzunorden, dass das halbwegs funktioniert?
Oh, das ist lange. Das ist eine gute Frage. Wann würde ich sagen, dass... Also zufrieden war ich immer. Aber ich glaube, meine Ansprüche und meine Standards haben sich halt im Laufe der Zeit mit dem gesteigerten Einkommen natürlich zwangsläufig irgendwann auch so ein bisschen erhöht. Aber ich würde schon sagen, dass es so 6 bis 7 Jahre dauert, bis man davon wirklich gut leben kann. Also du brauchst einfach eine gewisse Zeit, um dich zu etablieren. Erstens in dem Umfeld Fotografie. Du musst dich ja irgendwie platzieren innerhalb der Community. Du musst dich aber auch auf dem Markt platzieren. Das heißt, du musst Verbindungen aufbauen, du musst Leute kennenlernen, du musst erstmal überhaupt ein gewisses Kontingent an Jobs gemacht haben, um überhaupt einen Erfahrungsschatz aufzubauen, auf dessen Grundlage du überhaupt vernünftig Angebote schreiben kannst. Also so wie man am Anfang seiner Karriere irgendeinen Job kalkuliert, weil man vielleicht noch denkt, ja, und dann gebe ich lieber ein bisschen mehr und dann nehme ich da noch ein bisschen was weg. Und also das funktioniert irgendwann einfach nicht mehr, weil man dann vielleicht auch so viel Selbstvertrauen hat, dass man sagt, okay, ich stehe dazu, ich kann so viel verlangen, weil ich so gut bin. Und ich glaube, dieser Prozess, der dauert halt einfach sehr, sehr lange, um wirklich so viel Selbstvertrauen und so viel realistisches Selbstvertrauen auch in sich zu entwickeln. Ja, und ich glaube, also 6 bis 7 Jahre, würde ich sagen, hat es bei mir gedauert, bis ich für mich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich bin jetzt da angekommen, dass ich vernünftig davon leben kann.
Ja, ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es eben diese vielen Abkürzungen gar nicht gibt, weil man ja auch irgendwie ein Bewusstsein bei anderen Menschen dafür schaffen muss, kontinuierlich Qualität abzuliefern und kontinuierlich gute Arbeit abzuliefern. Egal, ob das jetzt nur für Social Media ist oder für was auch immer, dass man einfach auch wahrgenommen wird als Fotograf, der das konstant unter jeder Situation abrufen kann, unterm Strich.
Mhm, ja. Das dauert. Ich glaube, die Abkürzung kannst du vielleicht nur nehmen, wenn du es schaffst, bei irgendeinem super bekannten Fotografen als Assistent anzufangen und da dann innerhalb von 2 bis 3 Jahren einfach so viele Connections abzugreifen. Man sieht es ja zum Beispiel bei den Leuten, komplett andere Sparte, die bei Paul Ripke gearbeitet haben. Die haben einfach, glaube ich, in der Zeit erstens wahnsinnig viel gelernt und zweitens super viel Kontakt auch zu Kunden und zu Bildstilen und zu ja diesem ganzen Kosmos der Werbefotografie und was trendy ist und so einfach da gekriegt haben. Also ich glaube, die haben vielleicht ein bisschen abgekürzt in dem Sinne, dass sie halt einfach da eine gute Grundlage hatten. Klar hat es bei denen natürlich trotzdem noch lang gedauert, bis sie dann selber so groß waren, wie sie jetzt sind. Aber ich glaube, die hatten da eine sehr gute Base und ich glaube, das könnte man als Abkürzung bezeichnen, auch wenn die natürlich trotzdem nicht wirklich abgekürzt haben. Aber auf dem Wege könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht.
Wobei das natürlich für die Landschaft und oder Naturfotografen sehr, sehr schwierig wird, weil es dort ja eben genau diese Connection-Basis nur sehr begrenzt gibt in dem Umfeld.
Das ist richtig. Und ich glaube, da muss man ja einfach einen langen Atem haben, viele Menschen, lange Nerven, bis man vielleicht mal irgendwann den Deal eingefädelt hat, den man sich wünscht. Ja.
Super, dann bedanke ich mich heute, dass du dabei warst und ich hoffe, du hast dich nicht zu sehr in die Enge gedrängt gefühlt, als ich so detailliert nachgefragt habe im Bildstil und in der Entwicklung, weil ich so wild auf deiner Website felixröser.de rumgeklickt habe.
Nee, überhaupt nicht, gar kein Problem. Da können wir ja auch drüber reden. War ja vielleicht dann auch interessant, einfach mal zu sehen. Ich glaube, das ist was mir dann tatsächlich gar nicht mehr so auffällt, weil ich die Bilder einfach schon zu oft gesehen habe, aber es ist dann immer cool, wenn man dann hört, okay, jemand, der da neutral mal drauf guckt, stellt dann dieses und jenes fest. Insofern finde ich das eigentlich ganz spannend und bestärkt mich in meinem Vorhaben, vielleicht tatsächlich mal viele alte Bilder einfach nochmal zu überarbeiten und auf den neuesten Stand zu bringen.
Der nächste Vielen Winter Dank kommt dafür. Bestimmt dafür. Vielen Dank.
Ja, der kommt. Vielen Dank dir auch und ja, bis bald.
Ciao.
Ciao.